Was schneiden wir raus? Freddy, darf ich was bei mir vorschlagen? Also ich habe ja irgendwie angefangen mit einem Rant über Currywurst, der wurde dann zu einem Rant über Brezeln und eigentlich war das überhaupt nicht das Thema der Folge, aber...
Nein, aber das war irgendwie auch, das hatte einen aufklärerischen Ansatz, das hatte investigative Tendenzen. Ich fand das kulinarisch-kulturell gesehen irgendwie einen wichtigen Aspekt, den lassen wir auf jeden Fall drin. Ich persönlich würde gerne rausschneiden die Episode, wo ich erzählt habe, dass ich eventuell beim Wandern aus Versehen fast verreckt bin. Das würde ich gerne rausschneiden, weil das wirkt wirklich so, als wäre ich der schlechteste Diabetiker aller Zeiten.
Aber es soll ja um Extremsport gehen, beziehungsweise um Profisport. Und es ist halt so, wenn Freddy sich vorher nicht informiert und mal was wirklich Sportliches machen muss. Wir reden mit Leuten, die mehr Ahnung über Profisport haben als wir und wahrscheinlich nicht an einem Berg verrecken. Profifußballerin Sandra Starke, Influencerin Kati Korn und Sascha Schwarm vom Zucker Junkies Podcast. Mit denen reden wir über ihren extremen Sport bzw. ihren Profisport. Die waren super.
Und wir waren wie immer so mittel. Aber niemand ist verreckt und das ist gut.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Typfrage-Folge. Ich bin Kim Stoppert, Typ-2-Diabetikerin.
Hallo alle, mein Name ist Freddy Schürheck, Typ-1-Diabetikerin. Bevor wir jetzt hier richtig durchstarten in unserem Podcast, müssen wir noch kurz, ihr wisst es, erstmal das Thema Durchfall unterbringen und zurückgucken. In der letzten Folge haben wir ja zusammen gebacken mit Xylit und Erythrit.
Ja.
So, als Zuckerersatzstoffe. Und wir haben ja letzte Folge schon gesagt, die verschiedensten Zuckerersatzstoffe können ja auch hier und da mal abführende Wirkung haben. Deswegen, Kim, sag ehrlich, nach unserem Wochenende?
Wie ja, war's? Ich hatte nichts. Gut. Ich hatte nichts. Okay. Hast du was gehabt?
Nö.
Nee.
Ich auch nicht.
Nö.
Also, sagen wir, wie es ist, Durchfall hat nicht stattgefunden.
Und in dieser Folge müssen wir nochmal Butter bei der Fische, Butter bei der Diabetes, sag ich mal. Liebe Freddy, Anfang des Jahres haben wir ja gesagt Vorsätze, ne? Und ich glaube, einer deiner Vorsätze war mehr Bewegung. Und wer die Folge gehört hat, weiß, dass Freddy bei ihrem zweiten Bewegungsversuch an der Currywurstbude gescheitert ist.
Ja, das klingt jetzt aber auch schlimmer, als es wirklich war. Also die Currywurstbude ist ja ein Kilometer von mir entfernt. Also deswegen, ich habe mich ja bewegt.
Okay, aber du warst auf jeden Fall so, hey, das wird vielleicht so meine Routine, dass ich ab und zu von der Arbeit nach Hause laufe. Wie läuft's mit der Routine, Freddy?
Letzte Woche bin ich tatsächlich zweimal nach Hause gelaufen von der Arbeit. Also es lag auch ein bisschen am Streik in Köln, dass die U-Bahnen nicht gefahren sind und dass es deutlich zu kalt war, bei Eis und Schneeregen mit dem E-Scooter zu fahren. Deswegen bin ich gelaufen. Aber ja, ich habe mich tatsächlich schon jetzt zumindest etwas mehr bewegt als letztes Jahr um diese Zeit, würde ich sagen. Ich bin jetzt auch, seitdem ich bei dir war in Augsburg vor 2 Wochen, bin ich auch schon 3-mal auf dem Hometrainer gewesen, auf dem Fahrrad, was hier steht, was mein Freund immer benutzt.
Boah, ich bin impressed.
Du, pass auf, und habe eine neue Routine für mich entwickelt, weil wir haben ja immer wieder hier im Podcast gelernt, man muss wirklich Kleinigkeiten im Alltag ändern, neue Routinen entwickeln, um wirklich dauerhaft was verändern zu können. Und deswegen hatte ich mir dann als Routine vorgenommen, ich werde immer während meiner Trash-TV-Zeit, 20 Minuten montags und mittwochs, gucke ich immer The Real Life, eine neue Trash-Sendung bei RTL Plus, die dauert auch nur 20 Minuten, dass ich während dieser Zeit dann auf dem Fahrrad sitze. Und das habe ich jetzt also 3-mal durchgehalten und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Die Sendung wurde abgesetzt.
Oh nein!
Ja, jetzt kann ich keinen Sport mehr machen, aber RTL ist schuld.
Ja, RTL ist schuld. Hashtag RTL ist schuld. Das hier ist ein Hilfeschrei einer verzweifelten Diabetikerin, die gerade ihre Routine gefunden hat. Liebe Leute, wenn ihr gute Trash-Formate habt, die ihr auch gerne auf eurem Hometrainer suchtet, dann schreibt uns an Typfrage der Podcast bei Instagram, was soll Freddy in ihre Sportroutine einbauen?
Das muss ich dann, weiß ich nicht, dann irgendwie rudern bei hier prominent getrennt oder sowas.
Ich schaue ja tatsächlich ich gehe jetzt tatsächlich auch öfter aufs Rudergerät. Das klingt aber jetzt hier, als ob ich einen Rudermarathon veranstalte oder nicht. Es ist einfach scheiße anstrengend, dieses Rudern. Und so 10 Minuten und das reicht mir dann teilweise auch. Aber immer mal wieder, wenn ich Zeit habe abends, mache ich hier dann doch Dinge, weil ich habe ja einen kleinen Motivationsschub bekommen. Ich habe ja gesagt, als ich im November beim Langzeitwertmessen war und meine Ärztin sagte, so geht's nicht weiter, Frau Stoppert, Sie müssen auf jeden Fall was machen und Medikamente nehmen. Da war ich erstmal so, warum habe ich das denn jetzt nicht alleine geschafft? Jetzt muss ich wieder Medikamente nehmen, alles Kacke. So, und über Weihnachten habe ich auch, um ehrlich zu sein, jetzt nicht so auf meine Diät geachtet. Anfang des Jahres alles schwierig mit Krankheiten. Ihr hört euch einfach die letzten Folgen an, dann wisst ihr Bescheid, was in meinem Leben los ist.
Hört euch Kims Nase an, dann hört man schon, was
das Problem war. Die war 2023 noch nicht einen Tag frei, diese Nase.
Jetzt klingt's gut.
Selbst jetzt ist noch Rotz drin, aber lassen wir das. Guck mal, ich habe hier so einen Zettel, siehst du? Da sind all meine Werte drin. Leute, im November hatte ich eine 7,5, hab gestartet mit Medikamenten. Jetzt darfst du schätzen. Was ist mein HbA1c?
7,0?
Nein!
6,8?
Nein!
6,5?
Nein!
6,0?
Nein, 6,1!
Wow!
Und da dachte ich so, Alter, im Mai steht da eine 5 vorm Komma. Deshalb muss ich natürlich mehr mich bewegen, ist klar. Ich habe auch mich hart in die Motivations-Podcast-ESO-Schiene begeben. Da werden wir ja auch noch eine Folge zu machen. Da werde ich euch meine Motivationstipps, die ich getestet habe, werde ich kundtun. Und dann könnt ihr gucken, ob ihr das bis dahin werden wir auch wissen, ob meine Motivation bis dahin gehalten hat und ob auch diese Motivationstipps bis dahin gehalten haben. Aber da bin ich schon hyped, Leute. Ich bin hyped.
Okay, das klingt wirklich wow. Also Kim, du bist völlig hyped.
Ja, ich habe ja jetzt auch gemerkt, dass unser Garten verkommt. Wir haben seit einem Jahr zur Miete, wohnen wir in einem kleinen Häuschen und da ist ein Garten dabei und das musste ich jetzt auch machen und das hilft bei meinem Vater und das habe ich jetzt auch in anderen Blogs auch gelesen, dass Gartenarbeit bei Diabetes 2, obwohl man sich ja denkt, so pff, wie viel Stress und wie viel Bewegung kannst du bei Gartenarbeit sein, aber das scheint sehr gut zu sein. Ich weiß nicht, ob es an der frischen Luft liegt.
Das ist anstrengend. Das ist wie Sport für den Körper. Das steht übrigens auch. Wir wollen ja in dieser Folge, und das habt ihr dem Titel schon entnommen, vermehrt auf Sport gucken. Habt ihr vielleicht auch an unserer Diskussion seit 10 Minuten schon gemerkt. Und ich habe jetzt mal diese Diabetes- und Sportfibel von Ulrike Thurm und Bernhard Gehr so ein bisschen durchgeblättert. Die gibt's schon seit Jahren. Die wird immer wieder neu aufgelegt mit immer wieder neuen Erkenntnissen und wurde uns von diversen Leuten schon empfohlen. Also wenn ihr auch eben aktiv Sport macht und sagt, da habe ich noch ein paar Fragen in Sachen Diabetes, dann guckt da mal rein. Da wird tatsächlich auch als Beispiel immer, die machen immer schöne Beispiele, die sehr lebensnah sind, von irgendwie der Postbote bewegt sich viel am Tag, bedeutet, der hat eigentlich auch schon wie so kleine Sporteinheiten oder, und das ist tatsächlich auch dann ein schönes Beispiel, Gartenarbeit ist eben auch wie eine Sportarbeit, wie eine Sporteinheit, kommt halt drauf an, wie lange du es machst und dann wird das auch so richtig so nach dem Motto, das und das müsst ihr frühstücken, falls ihr den ganzen Tag lang irgendwie im Garten ackert, weil das ist körperlich sehr anstrengend und so, damit ihr nicht in Unterzucker rutscht. Also es wirklich gut gemacht.
Ich habe ja gelernt, also wir wollen uns ja heute auch damit beschäftigen, was muss man machen oder wie schafft man es wirklich sehr viele Leistung zu bringen im Sport, ne? Und wenn ihr jetzt denkt, wow, ich habe Bock mal wieder, also so richtig am Laufwettkampf teilzunehmen, ja? Dann könnt ihr für den Einstieg ein Sporttagebuch führen. Das empfiehlt die Seite idaa.de. Da kann man sich auch vernetzen mit anderen Diabetikerinnen, die Sport machen. Da stehen auch am Rand immer tatsächlich so Laufwettbewerbe, wenn ihr Bock habt auf Laufen. In diesem Sporttagebuch trägt man alles ein, um quasi Muster zu entdecken. Also du trägst ein, was hast du gegessen, zu welcher Uhrzeit hast du Sport gemacht, wie lange hast du Sport gemacht, was hast du während des Sports gemessen und vor allen Dingen auch, wie hat sich dein Zuckerspiegel nach dem Sport und auch 24 Stunden nach dem Sport entwickelt? Weil Sport, habe ich jetzt gelernt, brennt nach. Das ist ja so ein Phänomen, was ich auch schon mal hatte. Ich habe ja gesagt, dass ich an sich beim Sport gar nicht so diese niedrigen Werte, die ja 2 Jahren immer nachgesagt werden, erreiche, sondern für mich ist Sport teilweise Stress und meine Zuckerwerte gehen nach oben. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass das dann im Laufe des Tages irgendwie besser wird. Und das scheint tatsächlich zu sagen, das sagt zumindest runnersworld.de, also dieser Sporthersteller, Der hat auch was über Diabetes auf seiner Homepage stehen, wie man damit Sport macht. Und ja, der Körper brennt nach. Deshalb, auch wenn ihr so wirklich Profisport macht, mit dem Insulin auch 24 Stunden danach aufpassen, wenn ihr insulinpflichtig seid.
Ja, das ist doch diese Muskelaufbau, Energie, Nachschubgeschichte da. Wie heißt das denn nochmal? Das war der Begriff aus der Fibel, den ich mir immer nicht merken konnte.
Weiß ich nicht. Aber wisst ihr, was wir wissen? Wir haben ein Interview gemacht mit dem Sascha Schwurm vom Podcast Zuckerjunkies. Und ja, der hat sich auch quasi nach seinem Diabetes in Spitzensport gekämpft und hat erst gedacht, ich mache einen Ironman, hat sich aber dann runterhandeln lassen. Es wurde nur der halbe Ironman und selbst dafür musste er aber sehr viel lernen.
Er musste zum Beispiel auch lernen, wie er vom Fahrrad aus Fingermessungen durchführen kann.
Genau. Ich habe auf dem Fahrrad das sogar geübt. Ich habe freihändig Blutzucker testen geübt, blutig, weil du willst ja keinen. Also klar, ich habe nicht auf Treppchen oder so einen Scheiß trainiert. Ja, ich wollte ja nur überleben. Aber ich habe, weil du hast deine Hände, sind immer klebrig mit irgendeiner Scheiß Gel, irgendeine Cola, irgendwas ist immer auf dem Finger. Also habe ich gelernt, mit den Alkopads meinen Finger sauber zu machen und auf dem Liegerad. Also du liegst ja meistens dann beim Fahrradfahren. Und dann habe ich angefangen, das zu üben, dass ich dann irgendwie blutig das Ding messe und beim Laufen genauso. Und irgendwann war es halt dann soweit, dass meine Pumpe war eh immer unten auf 30%. Also ich habe meine Basalrate auf 30% gehabt. Und irgendwann beim Laufen habe ich gemerkt, oh, 50, ungünstig. Ich so, oh, scheiße. Und dann bin ich natürlich einfach stehen geblieben, habe ich erst überlegt, was machst du jetzt? Hat dann geguckt, hast die Gels, ja, ach komm, drück dir ein Gel rein und lauf weiter. Vorne ist eine Verpflegungsstation. An der Verpflegungsstation, also aufgeben gab es nicht. Ich wusste, ich mache halt sonst einen Wandertag, das war mir egal. Aber du hättest mich wegziehen müssen von der Lauffläche. Ich hätte nicht gestoppt, also das hätte ich nie gemacht. Und dann habe ich mir dann so ein lauwarmes Getränk eingeflößt, was Flügel verleiht und bin dann einfach weitergelaufen und dann habe ich einfach überlegt, okay, das Zeug kommt relativ schnell, geguckt, was macht der nächste Blutzuckerwert, dann war der immer noch so irgendwo bei 50, aber er ist nicht weiter gesunken, habe gesagt, also dann laufen wir wieder. Oder humpeln laufen, ja, so war das dann gerade dann schon. Und dann bin ich halt einfach weitergerannt. Oder das, was halt so aussah wie Rennen, ja. Und das war dann schon geil. Also ich glaube, ich habe nicht das Ding an sich gefeiert, sondern ich habe es gefeiert, dass ich als Diabetiker eine Halbdistanz gefinisht habe. Das war für mich eher so dieses Ding. Das, was ich da gemacht war, ja okay, aber ich bin als Diabetiker ins Ziel. Das war für mich die ganz große Nummer.
Das war also der Sascha, mit dem haben wir lange gesprochen. Das Interview werdet ihr natürlich auch noch hören, bei uns und bei ihm auch im Podcast. Und zwar noch in dieser Staffel. So, und während ich jetzt hier gerade mich um Kopf- und Podcast-Folgen rede, da guckt Kim ganz interessiert und ist, glaube ich, am Googeln und will, was dieser Muskelnachfüll-Dingsbums
da ist. Das ist der Muskelauffülleffekt, so heißt es. Deshalb brennt Sport nach. Seid vorsichtig mit eurem Insulin, wenn ihr Sport macht. Zumindest, wenn ihr es am Anfang macht. Irgendwann hat man da. Also ihr habt uns bei unserer letzten Sportfolge schon ganz viele, also wenn ich in den Sport gehe, muss ich das so machen, dann gehe ich in den Wert rein, dann esse ich was und dann muss ich im Sport das tun oder so. Ihr wisst euch da besser Bescheid, man muss sich da langsam rantasten, Sporttagebuch kann helfen, Muskelauffülleffekt, alles bedenken, aber ihr schafft das.
Nein, guckt mal einfach in diese Fibel rein von der Ulrike Turm, die ist wirklich richtig gut. Da steht nochmal so viel aufgelistet und wirklich so schön exemplarisch das Ganze gemacht. Und die hat da auch einen Vorschlag, wie so ein Sport- und Diabetes-Tagebuch aussehen könnte, dass man sich da so ein bisschen reinfinden kann.
Ja, vernetzen und bei Experten nochmal nachlesen kann helfen, denn ihr wisst ja, egal was wir hier alles Schönes erzählen, wir sind ja keine Sportwissenschaftler, keine Diabetologen, keine Ärzte. Besprecht euch, bevor ihr irgendwas in eurer Diabetes-Therapie gravierend ändert, lieber nochmal mit den Experten und sagt am Ende nicht, aber Kim und Freddy haben gesagt, ich soll das so machen.
Ja, die haben gesagt, ich soll Sport machen und direkt danach eine Currywurst.
Genau. Ich weiß nicht, wie lange ich schon keine Currywurst mehr gegessen habe. Das ist hier tatsächlich, da wo ich gerade wohne, da machen die ja so, ich weiß nicht, warum die nicht einfach eine normale Wurst nehmen können. Ich weiß es nicht.
Ist das Weißwurstgebiet bei euch?
Ja. Bei uns ist es auf jeden Fall Weißwurstgebiet. Also du kriegst ja in jeder Kneipe Weißwurstfrühstück, beziehungsweise in jedem Frühstückscafé. Für alle Leute, die sich immer dachten, was hat das mit dieser Brezel auf? Das Brezel ist tatsächlich an Backwaren super ungesund für Diabetiker. Weil ich, keine Ahnung, da sind nur Kohlenhydrate drin. Als ich das erste Mal geguckt habe, wie viel Kohlenhydrate sind in einer Brezel, dachte ich so, kann nicht stimmen. Muss ich nochmal auf einer anderen Seite gucken. Nein, es stimmt. Das ist, und ich habe das dann tatsächlich auch bei meiner Insulinberatung in meiner Schwangerschaft dann gelernt. Die hat gesagt, Brezel ist leider das Ungesündeste, was sie als Diabetiker essen können. Und es, aber das Problem ist, wir wohnen halt in der Gegend, wo das gibt's überall. Es gibt's in der Krabbelgruppe, es gibt's in einem Elterncafé, es gibt's irgendwo, also teilweise beim Arzt, wenn du irgendwie mal was essen musst, oh, ich schneide dir eine Brezel auf, so. Also immer.
Ich fand Brezeln ja tatsächlich auch schon immer sehr eklig, muss ich sagen. Und als meine Diabetologin mir ganz am Anfang gesagt hat, das fand ich auch erstaunlich, deswegen ist es lustig, dass du da gerade drüber sprichst, sagte sie nämlich auch nur zu mir, sie können eigentlich alles essen. Was nicht gut ist, sagte sie damals, irgendwie Trockenobst und Lauge. Und dann war ich so, okay, Lauge fand ich sowieso schon immer scheiße. Mhm. Fand ich schon immer irgendwie einen Abturner. Mochte ich noch nie. Brezeln fand ich schon immer kacke. Auch so Salzstangen oder sowas mochte ich nie. Und ich hab das nie hinterfragt, warum wir das eigentlich nicht essen sollen. Aber das ist doch jetzt good to know, Kim.
Ja. Witzigerweise ist aber auch das immer so, wo Leute denken, damit hat man einen guten Diabetes-Snack, ne? Wenn du so in der Kantine bist und denkst so, scheiße, was esse ich jetzt, ne? Und alle dann immer so, dann ist doch eine Brezen.
Nehme ich jetzt den Berliner oder nehme ich jetzt die Brezel? Was ist wohl besser?
Ja, gut, ich glaube, dann schneidet die Brezen doch ein bisschen besser ab.
Ihr merkt schon, in diesem Podcast habt ihr auch schon wieder viel gelernt zum jetzigen Zeitpunkt, nämlich über Brezeln. Die Frage ist nur, was ist denn jetzt eigentlich nochmal mit dem Sport, um den es eigentlich gehen soll? Wir haben da eine richtige Experte im Interview gehabt, die ihr mit Sicherheit auch schon mal im Fernsehen gesehen habt, bei dem einen oder anderen wichtigen Fußballmatch. Sandra Starke ist Profifußballerin, nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch beim VfL Wolfsburg, also quasi dem Bayern München der Fußballerin, muss man sagen. Und wir haben mit ihr gesprochen und sie mal gefragt, wie sie das macht als Typ-1-Diabetikerin.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Sandra.
Hallöchen.
Hi. Nimm uns mal einmal kurz mit in deinen Alltag, eben du als Profifußballerin. Wie viel Sport machst du?
Also an sich mache ich jeden Tag Sport. Gestern zum Beispiel hatte ich zweimal am Tag Training. Also das ist eigentlich morgens aufstehen, frühstücken, ins Training gehen, trainieren, nach Hause essen, vielleicht kurz sich mal hinlegen und dann geht es auch wieder zum Training. Ist natürlich nicht jedes Mal so, ich habe auch mal einen Tag frei, es gibt auch Spieltage, aber so grundsätzlich ist man eigentlich schon jeden Tag am Sport machen.
Du bist ja in Namibia aufgewachsen, warst du damals auch schon so sportverrückt?
Ja, tatsächlich, also ich glaube, meine Familie ist einfach sportverrückt, weil meine Familie ist, also mein Bruder, mein Papa waren schon immer im Fußball, mein Papa war auch mal Trainer ganz lange, mein Bruder hat dann natürlich auch ganz schnell angefangen mit Fußballspielen. Und irgendwie wollte ich das dann auch. Da bin ich da, glaube ich, mit 4 Jahren oder so auch irgendwie mal dazu gegangen zum Trainieren, zum bisschen Bolzen. Und dann ist es um mich geschehen, würde ich mal sagen.
Und du bist ja dann tatsächlich auch nach Deutschland in ein Sportinternat gegangen mit 13 Jahren. Und dann lief es ja auch eigentlich erstmal ganz gut. Und erst vor 4 Jahren bist du dann diagnostiziert worden. Wie war das damals? Hang das damals schon mit dem Sport zusammen?
Gute Frage, ne? Also ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich habe halt schon, ja, dadurch, dass man halt viel Sport gemacht hat, aber ich meine, ich habe ja durch den Fußball eigentlich auch jährlich immer so Untersuchungen und so. Und ich meine, hätte man das ja dann auch eigentlich an sich vielleicht immer mal sehen können, sage ich mal so, falls da irgendwie ein Wert ist, wo man sagt, okay, das ist dann doch ein bisschen höher. War aber nie der Fall. Es war auch einfach auch zu der Zeit, sagen wir ein halbes Jahr vorher, als ich die Diagnose bekommen habe, auch da hatte ich noch Untersuchungen, wo ich dann jetzt rückblickend immer mal wieder raufgeguckt habe, weil man immer natürlich das ganze Zeug kriegt, ganze Auswertung. Und auch da war das so, wo ich sage, okay, der Wert war vielleicht ein bisschen höher, aber ich habe da halt Sport gemacht davor direkt. Ja. Und ich meine, ich kannte mich jetzt da zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht aus. Also für mich war das Thema relativ fremd. Deswegen habe ich es jetzt auch einfach so ein bisschen sein lassen, weil ich kann es nicht ändern, habe ich mir immer gedacht. Ich habe auch ganz am Anfang tatsächlich immer nach der Ursache gesucht, zu sämtlichen Ärzten und so, weil auch in der Familie nichts war. Aber im Endeffekt, glaube ich, war das, ja, muss man es halt irgendwann akzeptieren. Und ja, jetzt bin ich soweit.
Du warst ja damals tatsächlich, als du diagnostiziert worden bist, eben ja nun mal auch schon Fußballprofispielerin. Hattest du Angst, dass das irgendwie dir jetzt eine Art Karriereknick geben kann, dass diese Krankheit für dich vielleicht ein Hindernis ist in deiner sportlichen Leistung oder auch von Trainer, Trainerinnen, vom Team, als das gesehen wird?
Ja, auf jeden Fall. Am Anfang, wie schon gesagt, wusste ich ja gar nicht, was das für mich bedeutet. Und die Ärzte, wo ich dann auch war, die haben mir tatsächlich auch am Anfang gar nicht so die Angst genommen. Also die haben eher nichts gesagt. Ich glaube, ich war dann echt so, ich glaube, 4, 5 Tage so ein bisschen ungewiss, weil ich wirklich nicht wusste, was das bedeutet. Aber dann habe ich eigentlich relativ schnell Kontakt mit Ulrike Thurm gehabt, jetzt auch mit unserem neuen Weltmeister Timur Urus, der mir da auch ein bisschen einfach die Angst genommen hat und einfach auch ja wirklich aufgezeigt hat, dass es ja mit dem Sport auch geht, auch mit dem Diabetes. Und dann war eigentlich für mich schon klar, dass das wird schon gehen, das kriege ich irgendwie hin.
Ja, muss man kurz einordnen. Ulrike Thurm ist eigentlich Expertin in Sachen Sport und Diabetes und hat da auch schon ein Buch drüber geschrieben und redet da immer wieder auf verschiedenen Kongressen und so auch zu. Und der Timo ist gerade Weltmeister geworden mit der Hockeymannschaft in Indien. Ja, als Typ 1 Patient. Also es gibt Wege, wie man natürlich Sport und Diabetes vereinbaren kann. Wie läuft das denn bei dir jetzt eben in deinem sportlichen Alltag? Du bist in Wolfsburg, das ist der Top-Club in Deutschland in Sachen Fußball bei den Fußballerinnen. Du bist auch schon für die Nationalelf aufgelaufen. Hast du trotzdem manchmal so Unterschiede gemerkt, irgendwie bei dir im Gegensatz zu anderen Spielerinnen im Training zum Beispiel oder auch im Spiel, Dinge, wo du besonders drauf achten musst zum Beispiel?
Ja, man muss halt schon einfach mehr auf seinen Körper achten. Also ich bin da schon auch, dass ich mir jetzt nicht einfach irgendwie einen Riegel dann vom Spiel nochmal reinhaue. Das ist halt, du musst es bedacht machen. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied. Ich esse meistens das Gleiche, sodass ich einfach am Spieltag einfach da mich voll und ganz aufs Spiel konzentrieren kann und meine Werte dann relativ stabil sind. Und ich weiß auch, die werden dann stabil sein, wenn ich das und das esse. Aber trotzdem ist es natürlich auch ein Unterschied, wenn es ein sehr besonderes Spiel ist, mit Adrenalin, mit Aufregung, dann schießt halt der Wert dann schon höher. Und am Anfang habe ich es halt nicht ganz so verstanden. Mittlerweile verstehe ich es jetzt. Und da kann man ja teilweise also machen, was man will. Man kriegt diesen Wert nicht mehr runter. Hm. Und da war es dann tatsächlich, dass ich sehr viel dran arbeiten musste, das dann einfach so, sagen wir mal blöd, so stehen zu lassen. Wie darüber jetzt, also im Klaren sein, wieso der jetzt ansteigt und im Endeffekt einfach, ja, das ja irgendwie ja, trotzdem weiterzumachen. Es war am Anfang halt dann schon schwer, weil ich mir echt Gedanken gemacht habe und das auch ein bisschen mit ins Spiel reingenommen habe und die ganze Zeit überlegt habe, ja krass, wenn ich jetzt schon so hoch bin, ich gehe ja allgemein hoch, wie soll das dann werden, dann wenn ich eine Halbzeit wieder in der Kabine bin, wie hoch bin ich dann? Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich, glaube ich, einfach dann, ja, das bewusste Essen irgendwie und halt einem auch wirklich bewusst machen, wenn einfach das ein krasses Spiel ist, ein besonderes Spiel ist, dass das da einfach wegen Adrenalin sein kann, dass er halt einfach hochschießt.
Und kannst du am Ende des Spiels, wenn du dann deine Blutzuckerkurve anguckst, kannst du da ungefähr das Spielverhältnis daran ablesen? Also im Sinne von, da ist ein Tor gefallen, da lagen wir hinten. Also, dass du so tatsächlich eben die Werte so spielerisch analysieren kannst?
Tatsächlich gar nicht, nee. Aber ich merke einen krassen Unterschied, wenn es einfach nur ein Testspiel ist, also ein Freundschaftsspiel ist oder ein Ligaspiel ist. Da merke ich halt schon noch Unterschiede. Aber ansonsten kann ich nicht. Ich schieße keine Kurve hoch, wenn wir ein Tor schießen oder runter.
Wie ist denn das Verhältnis mit den anderen Spielerinnen? Hast du denen das im Vorfeld gesagt? Reagieren die drauf? Fragen dich da Leute noch nach?
Nein. Also es gibt natürlich immer mal wieder Spielerinnen, die sind da einfach interessiert. Die wollen einfach auch mehr wissen. Manchen ist es ja total egal. Mhm. Aber jetzt gerade auch vor 1,5 Jahren bin ich ja dann auch gewechselt zum neuen Verein. Und da war das dann schon auch einfach mal kurz Thema, einfach mit der medizinischen Abteilung, mit den Physiotherapeuten, auch mit den Trainern, dass die halt einfach Bescheid wissen. Mhm. Das war mir dann aber auch wichtig. Aber also innerhalb der Mannschaft ist mir das jetzt nicht wichtig. Also ich muss mich jetzt nicht vor die Mannschaft stellen und denen das sagen. Man hat so seine 3, 4 Leute, die dann auch Bescheid wissen und auch ein bisschen mehr Bescheid wissen. Falls irgendetwas sein sollte, dass die da dann auch vielleicht einfach wissen, was man vielleicht machen könnte. Aber ansonsten so jetzt vor die Mannschaft treten, ich glaube, viele wissen es einfach, weil ich damit ja relativ offen umgehe. Aber ja, da ist ja jeder dann auch anders und anders interessiert.
Du hast ja auch immer noch Familie in Namibia, ne? Wie sieht es da eigentlich aus mit der medizinischen Versorgung für Menschen mit Diabetes in Namibia? Da geht ja die Schere zwischen Arm und Reich riesig weit auseinander.
Ich habe tatsächlich, also ich war jetzt im Dezember bei meinen Eltern auch wieder in Namibia. Und da habe ich auch ganz viel mit ihnen geredet und habe auch gesagt, so, vielleicht muss man hier mal ein paar Projekte machen, gerade so im Diabetesbereich, weil ich dann auch gefragt habe, wie ist denn überhaupt die Versorgung? Weil ich das selber einfach auch nicht wusste. Und auch einfach mit, sei es die Sensoren, die wir hier ja irgendwie haben, das so, sagen wir, fast schon selbstverständlich ist, hast du halt dort einfach noch nicht. Und auch mit Insulin und allem. Und das ist tatsächlich so ein Thema, was mich total interessiert und wo ich auch sage, okay, das ist meine Heimat. Ich würde da total gerne was machen. Mal schauen, ob ich da irgendwie mal was hinkriege, ein cooles Projekt oder so. Aber es ist schon auf jeden Fall nochmal ganz, ganz anders wie hier in Deutschland.
Dann danken wir dir für dieses Gespräch und wir sind gespannt, ob es dann demnächst vielleicht ein Namibia-Projekt geht. Vielleicht dann gerne nochmal uns kontaktieren, dann sagen wir das natürlich gerne hier in dem Podcast und freuen uns sehr darauf, zu hören, was es Neues von dir gibt. Und viel, viel, viel Erfolg weiterhin.
Vielen lieben Dank.
Das ist halt bei Sandra auch so ein positives Beispiel, weil wir haben jetzt schon super häufig gehört, dass ganz vielen Leuten erstmal gesagt werden, das darfst du nicht mit Diabetes 1. Und Sandra ist eine, die hat es halt gemacht und die ist ein Beispiel dafür, dass man es sehr wohl schaffen kann. Andere Beispiele hatten wir schon in unserer ersten Sportfolge drüber geredet. Matthias Steiner, Gewichtheber, Alexander Zverev, Profi-Tennisspieler, die haben es auch geschafft mit einer Diabetes 1. Und als schönes neues Beispiel ist ja auch was, also neu, weil neuer Erfolg dazu gekommen ist, Timo Orus, der ist 27, der ist Hockeyspieler, der hat schon über 100 Länderspiele gemacht für die Hockeymannschaft. Und als wir auf dem T1-Day waren, hat er gerade gegen Belgien dann tatsächlich dann den Weltmeistertitel geholt. Er ist 17 Jahren ohne Titel, mit einem Diabetes 1 Weltmeister geworden.
Und den Titel hat er geholt, weil er natürlich sportlich gut war, aber auch, weil wir ihm die Daumen gedrückt haben, muss man sagen. Ne? Wir haben ja wirklich ein bisschen mitgefiebert. Also in diesem Sinne auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Eine andere, die wir auch auf dem T1-Day getroffen haben, die Kathi Korn haben wir auf dem T1-Day getroffen. Die wird in der nächsten Folge auch nochmal hier im ganzen Interview zu hören sein, aber wir hören jetzt schon mal einen kleinen Ausschnitt. Kathi Korn ist nämlich selbst nicht nur sehr aktiv mittlerweile in der Diabetes-Community und macht da viel Aufklärungsarbeit. Sie selbst ist Typ-1erin und Profi-Tischtennisspielerin und sie hat uns mal erklärt, wie das bei ihr momentan so läuft.
Also man musste sich erstmal damit auseinandersetzen, wie funktioniert mein Körper bei Sport, wie viel verbrenne ich denn wirklich in dem Sinne von, wie viel weniger Insulin brauche ich oder brauche ich gar kein Insulin oder wie läuft das genau? Aber das war eigentlich nur die Anfangszeit danach der Diagnose. Man muss auf viel mehr Dinge achten. Ja, man sollte halt auch diese neue Diabetestechnologie, die hilft uns auch da sehr, dieses Monitoring zu haben. Wo bin ich denn überhaupt? Ne? Nicht immer extra beim Tischtennis, dann musst du kurz weg und kannst ja auch nicht sagen. Also ich, sorry, mach mal kurz eine Pause, ich guck mal kurz, muss mal gerade Blutzucker messen oder so, geht halt nicht, kann ich effektiv nicht machen. Das ist irgendwie so die schnellste Aufschlag-Rückschlag-Sportart der Welt, so Ball auffangen, Moment, ich bin mal kurz weg. Ja, also es ist ja auch Sportarten abhängig so ein bisschen. Also ein Läufer hat eine ganz andere Einstellung als jemand, der eine Ballsportart macht oder so, ne?
Und das ist halt ganz spannend, was die Kathi auch schon gesagt hat. Je nach Sportart muss man natürlich auch unterschiedlich mit seinem Diabetes dann umgehen und sich unterschiedlich darauf einstellen. Und in der Sportfibel, die ich da ja durchgeblättert habe, von Ulrike Thurm zum Beispiel, war auch ein krasses Beispiel, so richtig actionreiche Sportarten oder sowas, die verlangen nochmal ganz andere Dinge von dir. Das heißt zum Beispiel sowas wie Tauchen. Kim. Wie macht man das beim Tauchen mit dem Unterzucker? Deswegen soll man beim Tauchen lieber mit höheren Werten quasi Sport machen, als beim Joggen zum Beispiel, damit, falls man in den Unterzucker kommt, man nicht in die Bredouille kommt, in 5 Kilometern Tiefe, irgendwie sich einen, also wie soll es funktionieren? Also es gibt wohl Wege, dass Taucher dann auch unter Wasser irgendwie sich helfen könnten, aber das ist mit Sicherheit sehr kompliziert. Das heißt, es gibt bestimmte Sportarten oder auch Wildwasser-Rafting, meinten die, wenn du dann irgendwie in so einem Kanu da von links nach rechts geschleudert wirst, wie willst du dir da schnell dein Sportgel, was du immer zur Sicherheit als Sportler dabei haben solltest, reinschieben. Also auch da lieber zu hoch, ein bisschen zu hoch starten. Und im Zusammenhang mit den ganzen Action-Sportarten auch noch einen spannender Aspekt, den sie da beschrieben haben im Buch, dass du Unterzuckerung während des Sportes da oft ganz gar nicht richtig merkst, weil du halt so auf Adrenalin bist und dein Körper so viel Stresshormone ausschüttet und Stresshormon wiederum aber auch ausgeschüttet wird, wenn du einen Unterzucker hast. Das heißt, dieses Stresshormon-Ding überlappt sich und du checkst dann nicht, dass das gerade der Unterzucker ist, der dir signalisieren will, hallo, nimm den Traubenzucker, sondern du denkst einfach nur, es ist aufregend und ich habe auch ein bisschen Schiss und ich gehe total ab, aber das liegt daran, dass es Sport ist. Was ist denn das Extremste an Sport, was du schon gemacht hast, Kim?
Alter, ich habe gar keine extremen Sportarten gemacht. Ich habe mal an einem Lauf teilgenommen, da bin ich 10,8 Kilometer gelaufen. Das ist aber nicht extrem, da lachen sich ja jetzt ja einige einen Arsch ab.
Ich finde das sehr respektabel. Das hast du sehr gut gemacht. Ich bin da ich war auch einmal extrem sportlich unterwegs, aus Versehen. Das war allerdings auch einfach nur ein absoluter Vollfail. Und das ist so, also wir wissen ja eigentlich als Diabetiker, wenn man irgendwie eine große Wanderung oder sowas macht, ne, dann sollte man gut ausgestattet sein. Du guckst schon so, als würdest du ahnen, worauf es hinausläuft. Ich war nicht gut ausgestattet. Und ich war wirklich richtig am Arsch. Wir waren in Bayern und sind auf so einen Berggipfel mit der Seilbahn gefahren. Also das war nicht anstrengend. Dann haben wir unsere ganzen, wir waren auch gut ausgestattet. Wir hatten Brote dabei, wir hatten Getränke dabei, ich hatte natürlich genug Traubenzucker dabei. Und dann hatten wir aber auch, als wir dann von der sehr anstrengenden Seilbahnfahrt oben angekommen sind, auch irgendwie schon Hunger. Und haben halt da unsere kompletten Snacks aufgegessen. Und dann wollten wir einfach nur runterwandern und hatten halt gesehen gehabt vom Gipfel aus, dass es bei dem normalen Wanderweg auf der Hälfte so eine Hütte gibt für eine Brotzeit. Mhm. Dann hatten wir vorher geguckt im Internet, wie lange dauert der Wanderweg. Ja, das dauert irgendwie nur eine Stunde und auf der Hälfte ist ja auch die Brotzeitgeschichte. So, deswegen hatten wir dann alle Snacks gegessen, dachten uns, ist ja nicht schlimm. Wir wandern jetzt ein bisschen, in einer halben Stunde gibt es sowieso schon wieder Kaiserschmarrn, alles geil. Und dann haben mein Freund und ich uns verlaufen. Wir sind leider Gottes die Profi-Wanderweg-Geschichte runtergegangen. Wir sind einfach falsch abgebogen.
Ach du Scheiße. Und? Wie lange habt ihr dann jetzt gebraucht?
Ohne Wasser, ohne Snacks. Nein, die Hütte haben wir nie erreicht, weil die Hütte lag nicht beim Profiwanderweg, weil der Profiwanderweg war ja querfeldein. Das haben wir erst so wirklich so während des Wanderns dann irgendwann gemerkt, dass das halt gar kein Weg mehr war, sondern dass man dann so mit so kleinen Pfeilen zwar, es war ausgeschildert, aber du musstest wirklich mehr oder weniger querfeldein. Das war, und ich hatte natürlich auch nur normale Sneaker an und keine Wanderschuhe. Und es war alles einfach nur, es war sau heiß, es war sau anstrengend, ich hatte total Durst, es war super, super krass sportlich, weswegen ich dann ungefähr alle 10 Minuten eine andere Unterzuckergeschichte hatte und die ganze Zeit, also ich habe dann noch mein Päckchen Traubenzucker, das hatte ich noch, habe ich aber komplett aufgebraucht und wir waren immer noch lange nicht wieder im Tal. Und das war einer der wenigen Momente, wo ich echt ein bisschen Schiss hatte, weil ich dachte, was ist, wenn dir hier jetzt was passiert? Hier kann dich dein Freund auch nicht mal eben runtertragen, sondern du bist immer noch wahrscheinlich anders.
Nee, musst du die Bergrettung anrufen, dann kommt ein Hubschrauber und rettet dich.
Ja.
Aber das klingt jetzt blöd, aber für alle Leute, die mal sowas machen wollen, also bevor ihr da wirklich nur mit einer Snack Nummer da rumlauft. Ihr könnt euch immer diese Bergrettungsnummer aufschreiben. Einmal gucken, wo das ist. Lokale Bergrettung eingeben. Die sind eigentlich immer da.
Ja, die hätten mich dann retten müssen.
Die kriegen auch verdammt viele Anrufe tatsächlich von Leuten, die das unterschätzt haben. Ich war ja mal am Grand Canyon, da war die Diabetes-Diagnose noch nicht passiert, aber da stehen riesig viele Warnschilder, dass du das auf keinen Fall unterschätzen sollst, dass du nicht einen Meter in diesen Grand Canyon reinmachen sollst, ohne was zu essen und ohne was zu trinken. Da steht fett dran, welcher Wanderweg für einen Tag hoch und runter auf jeden Fall zu viel ist. Und wir sind bis zu diesem ersten größeren Toilettenhäuschen gegangen. Das ist, glaube ich, auch das Maximum, was für einen Tag rauf und runter gemacht wird. Denn ansonsten bis zum Tal sollst du nicht an einem Tag rauf und runter machen. Und wir sind dahin und alles easy, weil das geht ja alles runter. Und uns kamen Leute entgegen, die wirklich schwer geatmet haben. Es war frühmorgens. Wir hatten noch Snacks im Rucksack, so, ne? Und ich dachte dann so, was ist denn das denn? Also, warum kommen die denn jetzt hier so schwer atmen hoch? Es war nicht warm. So, und dann sind wir unten. Ich gehe da auf die Toilette. Ich trinke was, fass mir ins Gesicht. Mein Gesicht auf einmal kochend heiß. Ich denke mir so, was ist denn jetzt los? Nochmal Wasser aufgefüllt, weil es da so Wasserstationen gab. Wir gehen hoch.
Ungelogen. Die Leute, die runtergekommen sind, haben mich genauso doof angeguckt, wie die Leute, die ich angeguckt habe. Weißt du? Weil es war, aus irgendeinem Grund war es so sau anstrengend. Und ich weiß nicht, warum das so sau anstrengend war. Und natürlich wurde es auch immer wärmer, weil es ging ja dann in Richtung Mittag. Und ich lag um 10, 11 Uhr oben am Grand Canyon und musste erstmal ein halbes Stündchen Pause machen. Das war mein Grand Canyon-Tag. Wir wollten irgendwie noch entlang dieses Grand Canyons da, diesen asphaltierten Fußweg laufen, haben wir nicht gemacht, haben wir Bus genommen.
Was man da ja auch unterschätzt, da ist ja auch die Luft so extrem trocken. So, das heißt, du dehydrierst sowieso schon nicht nur, weil es heiß ist, sondern weil auch irgendwie null Feuchtigkeit da irgendwie um dich rum ist. Natürlich bist du dann fertig. Übrigens auch ein wichtiger Tipp für Diabetiker, was ich in der Fibel gelesen habe. Du merkst schon, ich bin wirklich gut informiert dafür, dass ich selbst immer noch nur bis zur Currywurstbude laufe, stand das auch nochmal drin, dass gerade Diabetikerinnen und Diabetiker extrem viel trinken sollen während des Sports. Und das ist natürlich auch so was. Ja, und ich gehe da 3 Stunden lang da den Berg runter. Und ey, das war wirklich so, so dumm. Und das Problem ist dann ja auch noch, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wenn ich unterzuckert bin, was ich natürlich dann irgendwann war, nach 3 Stunden extrem Sport, dann bin ich ja auch so ein bisschen gereizt. Und wenn ich Hunger habe, dann auch. So, und mein Partner und ich nun also völlig überfordert in den völlig falschen Klamotten, ohne Lebensmittel, ohne Hilfe, klettern da 3 Stunden dieses... Das glaubst du aber, dass da die Stimmung zwischen uns beiden so gar nicht wie Romantikurlaub war. Also.
Oh. Ja. Und nächste Woche schauen wir auf einen anderen Extremsport, nämlich auf den Kinderwunsch. Der kann auch zum Extremsport werden, sage ich euch. da schauen wir mal hin, worauf muss man achten, was gibt's für Probleme. Und wir haben auch mit jemandem gesprochen, die sich einen Kinderwunsch bereits erfüllt hat. Sie ist Diabetes 1 Diabetikerin. Und das ist Kathi Korn, nächste Woche bei uns im Interview.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.